Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, guten Morgen, liebe Gäste. Wir sind die Beginner und legen gleich los. Ich begrüße Sie herzlich zur Buchvorstellung des Buches Neue Energien für eine Welt im Wandel, ein Leben für die Energie in der DDR und danach. Hans Sandlass. Hans Sandlass, 1931 geboren, machte sein Abitur, dann eine Lehre als Elektriker, danach folgte ein Studium für Stark- und Hochspannungstechnik. Er ging danach zum lokalen Energieversorger in Meiningen und schaffte danach eine Laufbahn bis zum stellvertretenden Minister für Energie in der DDR. Eine beeindruckende Karriere, die zwischendurch viele, viele, viele Eck- und Schnittpunkte hatte. Das Buch hat einen umfangreichen Fundus von vielfältigen Wegweisungen in sich. Es beginnt mit der großen Frage, warum Energie so lebensnotwendig ist, beziehungsweise wie wir uns benehmen und bewegen müssen, um eventuell energetisch die Zukunft zu gestalten. Es umfasst 4 Kapitel in zeitlicher Reihenfolge und beschreibt die letzten 60 Jahre eines Mannes, der eigentlich nie dahin wollte, wo er am Ende der DDR ankam. Und es schließt sich logisch die Frage an, was war eigentlich das Spannendste in deiner Zeit als aufstrebender junger Mann? Was waren die interessantesten Erlebnisse? Was waren die interessantesten, wegweisendsten Entdeckungen, die ihr in der DDR-Zeit vollbracht habt auf dem Bereich Energie? Wir alle wissen, Energie war ein Problem. Der Vorrat von Energie war ein Problem in der DDR. Wir hatten nicht genug elektrische Energie. Wir hatten Braunkohle. Aber es gab natürlich, wie auch heute, Alternativen. Derer war man sich bewusst. Hans, wie kamst du überhaupt zu dem Thema Energie?
Ja, Energie war für mich von der Kindheit an ein Traumberuf. Und so war es kein Wunder, dass ich Elektrotechnik, Hochspannungstechnik studiert habe. Und zum Glück kam ich auch sehr schnell, weil ja das erste Kapitel beginnt in Meiningen. Ich kam aber von da an sehr schnell in das Verbundnetz, also dort, wo das Hochspannungsnetz betrieben wurde. Das nannte sich Verbundnetz West. Es gab noch ein Ost und ein Mitte. Und im Jahr 1963 wurden die 3 Verbundnetze zusammengefasst zum VEB-Verbundnetz Elektroenergie gesamte DDR. Also alle Hoch- und Höchstspannungsleitungen hatte ich und ich wurde sofort Produktionsdirektor, das im glücklichen Alter von 32 Jahren. Man hat also mir mit meinen 32 Jahren das Vertrauen gegeben, dass ich für den Betrieb des gesamten Hochspannungsnetzes der DDR zuständig war. Um nochmal zu schildern, das Netz entspricht etwa dem, wo heute ein relativ großes Unternehmen dahinter steht, nämlich die 50 Hertz Transmission GmbH. Was waren in dieser Zeit die wichtigsten Dinge für mich? Das erste, dass das Netz ausgebaut wurde, auf Teufel komm raus. Wir haben in dieser Zeit, in der ich Produktionsdirektor und später Werkdirektor bis 1975 in diesem Unternehmen war, haben wir über 10.000 Kilometer Hochspannungsleitungen, Doppelleitungen gebaut. Und als ich heute hier auf der Strecke von Berlin nach Leipzig bin, ich mindestens unter 6 oder 8 Leitungen durchgefahren, die mal bei mir entstanden sind. Also da gucke ich mit einem großen Stolz drauf zurück. Das kommt auch im Buch zum Ausdruck. Also der Ausbau dieses Netzes, das war das Entscheidende. damals übrigens politisch auch gut hinterlegt, weil das in der Zeit des neuen ökonomischen Systems alles entstanden ist und es Beschlüsse gab für den beschleunigten Ausbau. Wenn man das damit vergleicht, wie meine Nachfolger heute sich damit rumquälen, überhaupt nur 5 Kilometer zurechtzukriegen, man kann das mit dem Autobahnbau vielleicht auch vergleichen, das ist genau dasselbe, dann habe ich da kein Verständnis mehr dafür. Also erstes, der Ausbau des Netzes. Zweites Thema war, ich war ja Betriebsdirektor, den Betrieb zu rationalisieren. Und es gab mittlerweile eine ganze Menge von Leitungen und Umspannwerken, die nicht mehr abschaltbar waren, ohne dass hinten dahinter Abnehmer betroffen wurden. Und das gab bei mir die Vision, man müsste eine Technologie erfinden, die nicht mehr das Abschalten der Anlagen erforderlich macht, sondern dass man sie unter Spannung, man stelle sich das aber vor, mit 220.000 Volt und 380.000 Volt.
Das heißt, ja. ihr habt eine Technologie erfunden, die es möglich machte, unter Spannung ein Hochspannungsnetz auszubauen, ohne das Hochspannungsnetz abzuschalten. Eine wegweisende Idee, die meines Wissens ja wohl auch weltweit erstmalig so entwickelt worden ist.
Nein, wir waren nicht die Einzigen. Aha. Die Franzosen, die Schweden, die Kanadier und die Amerikaner bemühten sich auch um diese Technologie. Und wir haben am Anfang einen Erfahrungsaustausch in Frankreich gemacht und haben gesehen, wie es nicht geht. Die hatten für 380.000 Volt braucht man 4 Meter lange Stangen, isolierende Stangen, um vorne das Werkzeug dran, die Zange oder was weiß ich. Wir haben gesehen, das geht nicht. Und da haben wir gesagt, wir müssen den Menschen, so wie der Vogel, sich auf die Freileitung setzt. Wir müssen den Menschen an die Spannung bringen. Das war natürlich eine komplizierte Sache. Wir mussten einen faradayschen Käfig erfinden, der also als Anzug alles in der Hochspannungshalle in Dresden, wo ich studiert hatte, ausprobiert. Und dann wurden die ganzen Werkzeuge selbst entwickelt und wir haben es geschafft. Die Methode nannte sich am Schluss, es gibt ein Bild im Buch, Schwingleitermethode, dass der Monteur über eine Leiter bis an die Spannung gebracht wurde. Ein tolles Unternehmen, eine Innovation erster Güte, hat die Energiewirtschaft revolutioniert und wir haben als Kollektiv vom Monteur angefangen bis zu mir als Werkdirektor den Nationalpreis für Wissenschaft und Technik dafür bekommen.
In welchem Jahr war das? Weißt du das noch?
Das war im Jahr 1972. Mhm. Eine dritte Sache, die ich noch mit ansprechen möchte in diesem Zusammenhang, das ist auch meine Tätigkeit im internationalen Verbundnetz gewesen, im RGW. Ich war Leiter der Sektion 1 Hochspannungsanlagen in der Ständigen Kommission für Elektroenergie und habe in dieser Zeit auch mitgewirkt, das gesamte Netz auch zwischen der Sowjetunion über Polen, Ungarn, Rumänien, DDR. Das war ja damals ein eigenes Netz. Anders als heute, nach der Wende, ist das Netz nach dem Osten getrennt worden, nach Russland. Und jetzt sind wir am westeuropäischen Netz. Wir hatten damals große Sorgen manchmal mit der Frequenz. Mich wundert, dass die 50 Hertz jetzt keine großen Unternehmen geschrieben hat. In den letzten Tagen tauchte ja mal auf, dass die Frequenz immer abgesackt ist und damit die Uhren nicht mehr richtig gingen. Das ist natürlich im gewissen Sinne Quatsch. Ja, also die internationale Tätigkeit war ein nächster Schwerpunkt. Und und dann kam im Staatsdienst also als Stellvertreter des Ministers, hatte ich natürlich auch einige Möglichkeiten.
Na, wie bist du denn da hingekommen überhaupt? Wie kommt man denn vom Kombinat oder vom Energieversorger, vom Lokalen, wie wird man denn zum stellvertretenden Minister berufen?
Na gut, nun war ich, die Etappe hatte ich jetzt nicht gesagt, von 1975 bis 1979 war ich Generaldirektor, war schon ein Stück höher gestiegen, war ich Generaldirektor der VVB Energieversorgung. Die VVBs wurden ja zu dieser Zeit abgeschafft.
Was heißt VVB? Übersetzt
Vereinigung
das mal.
Vereinigung Volkseigener Betriebe. Aha. Und zu der Vereinigung Volkseigener Betriebe gehörte mein ehemaliges Verbundnetz, aber auch der VEB Energiebau, Energieprojektierung, VEB Wärmeanlagenbau und 6 Energiekombinate. Eine vollkommen verrückte Angelegenheit, dass die Kombinate waren ja das Neue. Dass auf einmal eine VVB 6 Kombinate unterstellt hat, hat es, glaube ich, nur einmal gegeben. Die VVB war ein hochschlagkräftiges Instrument. Wir hatten zwar nur 80 Leute, hatten die ganze Bilanzverantwortung, aber haben dafür gesorgt, dass die Energieversorgungsunternehmen ordentlich ihre Arbeit machen konnten. Und so hatte das auch im Jahr 1978/79 die Betriebe der VVB hervorragende Arbeit geleistet. Unsere Netze waren schnellstens wieder in Ordnung. Ausgelöst war ja diese Winterkatastrophe, dass Großkraftwerke ausgefallen sind, dass die Versorgung mit Kohle nicht mehr funktionierte. Und ja, mein Laden hat hervorragend gearbeitet und am Ende wurde in Auswertung dieses Winters der Minister für Kohle und Energie abgelöst, in die Kohle geschickt. Und das Ministerium wurde neu organisiert. Und dabei landete ich etwas gegen meinen Willen in dem Ministerium für Kohle und Energie als Bereichsleiter für die territoriale Energieversorgung. Das heißt, ich hatte nur in neuer Funktion meine Energiekombinate wieder hinten dahinter. Ich war sozusagen ein Obergeneraldirektor für die Energiekombinate, die ja selbst dann in der Zwischenzeit Generaldirektoren waren. Ja, also so bin ich stellvertretender Minister geworden.
Du bist aber eigentlich im Herzen immer einer von den Jungs unten, ich sag mal salopp, am Energiedraht geblieben, so wie ich dich kenne und wie ich dich auch aus deinen Geschichten kenne. Das ist eine große Fähigkeit sozusagen, die Nähe nicht zu verlieren zu dem eigentlichen Problem unten, weil du ja einer der hoch fortschrittlichen Mitentwickler zum Beispiel des Modells Arbeiten unter Spannung warst, wusstest du ja auch, wovon man spricht. Das ist ja meines Erachtens ein ganz wesentlicher Punkt, mal zu beschreiben, dass eben in den stellvertretenden Etagen unserer, also des Staates DDR, Menschen auch saßen, die sehr wohl ganz genau wussten, woher und wohin der Hase läuft.
Ich habe im Buch geschrieben, dass die stellvertretenden Minister eigentlich die Arbeiter in der Regierung waren. Ja. Und so lernte ich meinen Kollegen aus der Geologie, aus dem Ministerium für Geologie kennen und erfuhr von dem, dass die ganze DDR durchlöchert war mit auf der Suche nach Öl und Gas, was man natürlich nicht gefunden hat. Und, aber dann sagt er zu mir, wir haben warmes Wasser aber gefunden. Das war wie ein Blitzschlag im Gehirn. Und wir beide haben dann beschlossen, natürlich müssen wir aus dem warmen Wasser was machen. Denn wir hatten ja in der Zwischenzeit, das war ja in dieser Zeit auch passiert, die sogenannte Heizölablösung. Die Heizölablösung war ja durch eine Verknappung auf dem Weltmarkt und passiert. Und die Russen oder die Sowjetunion hat uns auch hängen lassen. Aber es wurde auch Heizöl noch verkauft auf dem Spotmarkt. Und das brachte uns in die Situation, dass die Rohkohle prinzipiell angewendet werden musste. Mhm. Und wir haben die Rohkohle vom Fichtelberg bis nach Kap Arkona gefahren, was natürlich absoluter Quatsch war. Und da kam eine mit einer solchen Sache, wie mit der Geothermie uns entgegen, mal ohne Rohkohle die Wärmeversorgung zu machen. Und das passierte in Waren an der Müritz. Die geothermische Heizzentrale 1984 in Betrieb gegangen. Anschließend sind noch einige weitere in Betrieb gegangen. Heute noch in Betrieb. eine ganz tolle Technologie, wo ich auch kritisch vermerke, dass sie heutzutage unzureichend genutzt wird. Im Nordraum Ostdeutschlands sind überall solche Anomalien und überall könnte man mit der Geothermie die Wärmeversorgung durchführen.
Und diese Anomalien sind ja schon teilweise vor 30, 40 Jahren, 50 Jahren entdeckt worden durch eure Vorarbeit.
Natürlich.
Das ist ja interessant zu bemerken. Zum Beispiel in Neuruppin gibt es eine Therme, die ebenfalls durch Geothermie beheizt wird. Und die Vorarbeiten dazu sind eben auch vor 40 Jahren sozusagen schon durchgeführt
worden. Genau, das war dann natürlich auch das Ergebnis nach der Wende, dass dann, man hat nicht die Geothermie im eigentlichen Sinne weiter ausgebaut, aber man hat an vielen Stellen genutzt für Thermen, so ist wenigstens etwas davon übrig geblieben.
Für Wellnessparks, ja.
Jetzt, und durch diese Geschichte mit der Geothermie bin ich näher an die regenerativen Energien herangekommen. Das war eigentlich für mich die Geburtsstunde der regenerativen Energien. Und ich habe dann eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe gegründet, unter Einbeziehung praktisch aller Ministerien, der Akademie der Wissenschaften, Forschungsinstituten. Und wir haben sehr eifrig daran gearbeitet, was kann man denn in der DDR alles mit regenerativen Energien machen. Und daraus ist am Schluss es war auch dann meine Arbeit, ein Beschluss für den Ministerrat entstanden. Und der Witz der Geschichte ist, dass dieser Ministerratsbeschluss in der letzten Sitzung des Ministerrates der DDR am 4. November 1989 unter Leitung von Willi Stoph im letzten Tagesordnungspunkt beschlossen wurde. Wir hatten ein tolles Programm zur Nutzung der regenerativen Energien und zur Ablösung der Kohle, so wie das kein anderes Land gehabt hat.
War das denn rechnerisch ausdefiniert in Summe auf die gesamte Bilanzenergienotwendigkeit?
Mit allem also drum und dran.
Hätte man die Kohle ablösen können?
Natürlich hätte man, natürlich schrittweise.
Quantitativ?
Ja, aber wir haben sie ja bis heute noch nicht ganz abgelöst.
Das hat ja andere Gründe. In der DDR gab es ja eine zentralistische Steuerungsvorstellung. Da wäre es ja leichter gewesen, Beschlüsse umzusetzen.
Richtig.
Heute gibt es ja die diversen Universalinteressen und da ist es ja eindeutig, dass einer gegen den anderen schießt.
Ich habe im Buch geschrieben, ich wäre wohl, es gab einen Beschlusspunkt, ich wäre wohl der Minister für regenerative Energien geworden. Dann bin ich das nicht.
Dem geworden. Steht ja nichts entgegen. Unser jetziges Kabinett wird ja auch immer reifer. Also durchaus, Hans, aber mal im Ernst weiter.
Und damit, kommen wir eigentlich so ziemlich zu dem Ende dieses ersten Kapitels. DDR zu Ende, regenerative Energien, es war ein schönes Programm, nicht realisierbar, aber ich habe damit gearbeitet. Und damit habe ich dann, würde ich zum zweiten Kapitel etwas sagen. Überschrieben mit in der Wendezeit. Ich habe natürlich mit diesen Kenntnissen der regenerativen Energien gewuchert. Und ich habe auch versucht, die Energieversorgungsunternehmen ordnungsgemäß in die neue Gesellschaft zu überführen. Habe dann einen Wirtschaftsverband gegründet, Wirtschaftsverband Energieversorgung, und bin mit diesem ganzen Wirtschaftsverband und den Energiekombinaten bereits im Dezember 1989 praktisch aus dem Staatsdienst herausgegangen. Wir sind daraus im Ministerium ausgezogen. Schlimm war, dass wir nicht richtig wussten, wo kriegen wir denn dann Geld her. Aber wir waren als Wirtschaftsverband Energieversorgung der Anlaufpunkt für die westdeutschen Konzernbosse. Alles, was passierte, ging über uns, über den Wirtschaftsverband.
In Bezug auf das Netz der DDR sozusagen jetzt.
Richtig. Und ich habe in all diesen Verhandlungen und Gesprächen natürlich immer wieder versucht, die regenerativen Energien in den Vordergrund zu spielen. Sie hatten ja damals, zu dieser Zeit in Westdeutschland auch noch keine große Rolle. Das Einzige, wo Sie uns voran waren, das war, dass Sie schon einen etwas größeren, den Grovian, wer sich daran erinnern kann, den Grovian gebaut hatten, der nach kurzer Zeit natürlich wieder zusammenbrach, weil er eigentlich der Zeit voraus war. Und also wir haben in der Wendezeit sehr aktiv Einfluss genommen darauf, dass in Gesamtdeutschland die regenerativen Energien zum Durchbruch kommen. Mir hat damals, ich bin dann sehr frühzeitig Mitglied des Forums für Zukunftsenergien geworden, und mir hat dann das Forum für Zukunftsenergien sehr dabei geholfen. Es wurde ein großes Symposium organisiert, wo wir unsere Ideen einbringen konnten, und ich habe zu diesem Symposium auch das Hauptreferat gehalten. Aber ich muss noch mal ganz kurz davor kommen. Das spielte sich dann schon am 1. 2. Oktober 1990 ab. Davor, im Mai, hatten wir ein großes Symposium in München organisiert von der Bayerischen Landesbank, die sich übrigens sehr in den ganzen Prozess eingeschaltet hatte. Und wir glaubten, es ist eigentlich alles in guter Butter. Aber die letzte Regierung der DDR hatte ein Ministerium für Umwelt und Reaktorsicherheit aufgebaut, sogenannte MUNER. Und der Minister und der Staatssekretär dieses Ministeriums in den letzten Monaten der DDR hat sich, ich kann das glaube ich ruhig so sagen, einkaufen lassen von den großen Energiekonzernen, und es passierte dann, dass der Wirtschaftsverband beiseite geschoben wurde und es wurde per Gewalt beschlossen, die Energiekombinate und die Energiebetriebe der DDR gehen in die drei großen Konzerne ein, RWE, über die heute wieder die Rede ist, E.ON und damals Bayernwerk. Oder E.ON war es noch nicht, das war Preußen Elektra und Bayernwerk, und die beiden sind dann verschmolzen zu E.ON. Das waren dann die Herrscher über die Energieversorgung in der ehemaligen DDR.
Und damit waren eure Ansätze außen vor, sicherlich, oder wie wir gleich sehen werden, vielleicht ja. Hast du doch versucht, dich einzubringen.
Ja, und dann komme ich auf das nächste Kapitel. Da komme ich auf das nächste Kapitel. Wo ich dann auf mich selbst angestellt war. Ich habe 1990 ein Ingenieurbüro mit dem Titel IEE, Ingenieurbüro Energieeinsparung, gegründet. Das existiert heute noch, arbeitet noch sehr aktiv. Mein Enkelsohn, der hier mit im Raum sitzt, arbeitet auch in diesem Büro. Und wir haben mit diesem Ingenieurbüro eine Vielzahl von regenerativen Energieanlagen gebaut. Windkraftanlagen, Wasserkraftanlagen. Also die Sache in die Praxis umgesetzt. Und das war eigentlich dann das Entscheidende. Dazwischen gab es natürlich eine Phase, die habe ich überschrieben, mit Irrungen und Wirrungen. So schnell saß man auch nicht wieder fest im Sattel. Aber mit Hilfe des Ingenieurbüros war mir das gelungen. Und wir haben dann eine Menge von Windparks gebaut. Und das Titelbild auf dem Buch zeigt den Windpark in Dorndorf in der Rhön, in meiner Heimat, wo ich ein eigenes Grundstück von meiner Mutter geerbt hatte und was Ausgangspunkt für den Windpark gewesen ist.
Also eine kleine Windenergieanlage in Bürgerhand. Naja, nicht ganz. Aber nun geht der Weg weiter, und du entwickelst dich ja immer mehr auch zu einem Vorkämpfer, wenn ich das mal so einstreuen darf schon, für tatsächlich die absoluten modernen Energieformen. Der Weg hin zum Wasserstoff tut sich ja auf, er ist denkbar geworden durch technologische Möglichkeiten, die gleichzeitig entwickelt sich alternativ im Antriebsbereich die Frage der Elektromobilität immer mehr zu einem starken Diskussionspunkt. Das erscheint mir gerade in Verbindung mit den Windenergieanlagen ja eine doch interessante Ausgangsbasis, um dem entgegenzutreten, ja, und sich dort Lösungen vorzustellen,
also auszudenken. Das ist vollkommen richtig. Bei Zeiten fing es eigentlich an und wir mussten feststellen, dass Windenergieanlagen abgeschaltet wurden. Warum wurden sie abgeschaltet? Es war kein ausreichendes Hochspannungsnetz hinten dahinter. Und das hat uns als Ingenieurbüro einerseits zu einem guten neuen Geschäftsfeld verholfen. Es war nämlich so, dass natürlich die großen Energiekonzerne keine Windkraft haben wollten. Sie wollen ja weiter ihre Kohle verkaufen, auch heute noch, über die Kohlekraftwerke. Und auch ein bisschen ohne Rücksicht auf das Klima. Und sie haben verhindert, neue Energien, also Windkraftanlagen, zu bauen, wo sie nur konnten. Auf der anderen Seite waren aber von der Bürgerseite her große Anstrengungen da, wie auch bei uns als Ingenieurbüro Energieeinsparung, dass wir neue Anlagen bauten. Und es ging nur noch mit Rechtsanwälten zwischen den Windmüllern und den Energieversorgern. Und da haben wir uns dazwischen gesetzt und haben gesagt, das Problem werden wir lösen. Und seitdem haben wir viele, viele Anschlüsse von Windenergieanlagen an das Netz des Energieversorgers geschaffen und damit überhaupt erreicht, dass Anlagen in Betrieb gehen konnten. Aber das Netz ist nicht mitgewachsen aufgrund der Blockade der großen Energieversorger. Und wir stellten fest, es werden immer mehr Anlagen abgeschaltet. Und das ist natürlich nun Verschwendung von Volksvermögen erster Güte.
Na, zumal der Wind ja da ist. Schilder doch mal, was du zu welchen Schlüssen du gekommen bist. Man denkt sich ja, man müsste den Strom speichern können.
Ich bin zu dem Schluss gekommen, man muss, anstatt abzuschalten, den Wind von diesen Anlagen speichern und diesen gespeicherten Wind nutzen, sowohl für die Wiedereinspeisung, wenn Flauten sind. Man muss ihn nutzen für das Auto. Das ist eins meiner besonderen Hobbys. Und man kann den Wasserstoff auch insgesamt in der ganzen Gesellschaft nutzen, in der chemischen Industrie, in der Lebensmittelindustrie. Überall wird er gebraucht und wir verschenken ihn. Ursache ist, dass der Gesetzgeber bis heute trotz allen Drängens von mir, vom Deutschen Wasserstoffverband und anderen Verbänden nicht in der Lage war, eine gesetzliche Handhabung zu schaffen, dass der Wasserstoff zu produzieren lukrativ wird. Das heißt also, dass am Schluss ein Business Case herauskommt. Das ist eine Stelle, an der kämpfen wir heute noch, und das habe ich mir auch ganz besonders auf die Fahne geschrieben.
Aber nochmal technisch, das ist ja vielleicht interessant, weil das eine Neuerung ist, die du ja auch beschreibst. Ja. Rein technisch erinnere ich mich, dass du ja eine Vision entwickelt hast. Zum Beispiel, die Frage ist ja, wir wissen alle, Windspeichern ist schwierig. Man muss ihn umwandeln chemisch, und an dem Punkt hast du ja eine Vorlage geliefert, die, wenn du sie beschreiben würdest mit der Stichwort Elektrolyseure, Stichwort Autobahnraststätte, vielleicht ist das in dem Bereich der Vision zu erwähnen. Schilder das doch bitte mal.
Wir haben sehr frühzeitig angefangen, uns darum zu kümmern. Und es war die Firma Total eigentlich der einzige Mineralölkonzern, der ein offenes Ohr dafür hatte. Es lag natürlich nahe, als erstes zu versuchen, Wasserstofftankstellen auch an die Stelle zu bringen, wo jetzt schon eine Tankstelle ist. Das ist eine Fehleinschätzung. Warum sollte sich der Mineralölkonzern durch den Wasserstoff sein eigentliches Geschäft Mineralöle zu verkaufen, entziehen. Das heißt also, wir müssen zu neuen Methoden kommen. Wir müssen andere Player mit in das Spiel bringen, über die wir den Wasserstoff verkaufen können. Und es wird genauso schwer sein, ein Netz für Wasserstoff aufzubauen, wie wir das gegenwärtig bei der Elektroenergie für die Elektroautos erleben. Und ich wende mich ganz besonders auch dafür, dass das Auto, der Antrieb des Autos, viel vielfältiger werden muss. Wir dürfen nicht nur nach dem Elektroauto mit Batterie gucken. Wir brauchen das Elektroauto auch mit der Brennstoffzelle, mit dem Wasserstoff. Und das ist das, wo wir gegenwärtig den großen Kampf darum führen. Und natürlich hat das reine Elektroauto mit Batterie den großen Vorteil in Städten, in Innenstädten für Lieferbetrieb und Lieferverkehr und so weiter. Aber insgesamt werden wir ohne den Wasserstoff und sicherlich auch ohne andere Dinge nicht auskommen. Und ich erinnere am Schluss meines Buches an Jules Verne, der bereits im Jahr 1875 in seinem Buch Die geheimnisvolle Insel schon prognostizierte, Wasserstoff und Sauerstoff werden für sich oder zusammen zu einer unerschöpflichen Quelle von Wärme und Licht werden, von einer Intensität, die Kohle gar nicht erreichen kann. Wasser ist die Kohle der Zukunft.
Ein sehr schönes.
Und so ist die regenerative Energie natürlich für unsere Zukunft unerlässlich.
Ein sehr schönes Schlusswort. Wenn Sie sich von dem ambitionierten Wunsch am Schluss mitreißen lassen wollen, werfen Sie einen Blick in das Buch, bei Edition Bodoni erschienen. Denn es wird nicht ganz ohne uns gemeinschaftlich, ohne uns Bürger gehen. Wir müssen tatsächlich an dem Punkt sicherlich, wie auch in vielen anderen Fragen, die Möglichkeiten nutzen und gemeinsam auch mit Petitionen und mit bürgerschaftlichem Engagement auf die Industrie und die Politik einwirken, sich doch tatsächlich vielleicht jetzt wirklich, wo es schon fast 12 Uhr ist in Bezug auf die Klimaproblematik, sich dem Thema nachhaltig und endgültig zum Wohle des Planeten und unserer Nachfahren zu widmen. Also in diesem Sinne danke, Hans, dass du deine vielfältigen Ideen niedergeschrieben hast. Das Buch ist, wie gesagt, auch dort noch zur Einsicht und schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.